Bereit für Grün, der Podcast aus Thüringen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute komme ich mit der Thüringer Umweltministerin Anja Sigismund ins Gespräch. Anja, schön, dass es geklappt hat.
Ja, hallo, schön, dass du hier bist.
Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist 1977 in Gera geboren. Seit 1995 hast du Politikwissenschaften, Germanistik und Psychologie in Jena studiert. Und nach deinem Abschluss 2002 bist du bei den Grünen eingetreten. Seit 2009 bist du im Thüringer Landtag. In der Wahl 2014 und auch 2019 warst du Spitzenkandidatin für die Thüringer Grünen. Zudem bist du Umweltministerin und auch stellvertretende Ministerpräsidentin und Mitglied im Bundesrat. Ja, dann möchte ich dir mal die erste Frage stellen. Wie kam es eigentlich dazu, dass du Politikwissenschaften, Germanistik und Psychologie, also diese Kombination, studiert hast?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich habe ja 95 in Gera Abitur gemacht und die 90er Jahre, diese 90 bis 95, diese ersten 5 Jahre in der Bundesrepublik vor allen Dingen erlebt, dass sich diese freiheitlich erkämpfte Demokratie unglaublich unfertig anfühlte. Was meine ich damit, wenn du auf dem Schulhof stehst und ein halbes Jahr später einer deiner besten Freunde in der Bomberjacke ankommt, dann fühlt sich das unfertig an, wenn du im Umfeld Eltern, bekannte Verwandte hast, wo viele weggezogen sind, nämlich in die alten Länder und Familien von heute auf morgen nicht mehr erreichbar waren, dann fühlte sich das unfertig an. Und wenn wiederum andere Familien damit gestruggelt haben, dass sie nicht gleich einen Job bekommen haben, weil das Unternehmen, wo sie bislang arbeiteten, plötzlich dicht machte, dann fühlte sich das unfertig an. Und ich bin mit ganz vielen Fragen in dieses Studium gegangen und wollte immer so objektiv wie nur irgend möglich bleiben. Bin mit den Studierendenstreiks in den 90er Jahren, wo es um BAföG-Erhöhungen ging, selbstverständlich genauso auf die Straße gegangen, wie ich mich im Stura oder im Fakultätsrat oder im Fachschaftsrat engagiert habe. Und fand übrigens nach 6,5 Jahren Studium in Jena und den USA nicht die Antwort auf die Frage, wann die Demokratie fertig ist, sondern bin zu folgender Erkenntnis gelangt. Diese, unsere Demokratie, ist niemals schlicht und ergreifend einfach fertig, sondern sie lebt davon, dass wir sie jeden Tag mit Leben füllen, sie verteidigen, wo sie von Leuten, die Hass und Hetze ausbreiten, angegriffen wird. Und deswegen mische ich mich jeden Tag ein, und zwar im Politischen, und zwar für Bündnis 90 Die Grünen, sowohl bei der Frage des Dingfestmachen unserer demokratischen Grundwerte als auch für mehr Umwelt- und Klimaschutz. Mhm.
Dann möchte ich dich fragen, weil du ja in Thüringen aufgewachsen bist und hier geblieben bist, hast du hier einen Lieblingsort in Thüringen?
Ach, es gibt ganz, ich sag ganz viele Lieblingsorte. Also das sind natürlich die Wälder meiner Kindheit und Jugend rund um Gera. Das ist aber genauso das Grüne Band. Das Grüne Band ist die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, da wo mal Stacheldraht und Zaun war, da wo also klar war, es gibt Freiheit und Unfreiheit auf der einen und auf der anderen Seite. Und wir waren diejenigen, die quasi eingesperrt waren. Ich glaube, das ist ein Ort, der so mit Spannung immer noch beladen ist. Es ist wichtig, und ich bin jedes Mal ganz froh, dort zu sein, zu wandern. Einerseits den Naturreichtum zu erlaufen, auf der anderen Seite sich auch zu erinnern, was diese deutsch-deutsche Teilung eigentlich bedeutet hat. Und einer der schönsten Orte ist selbstverständlich entlang des Grünen Bandes auf der Wartburg stehend und schauend die Weite zwischen den beiden ehemaligen geteilten deutschen Gebieten sich anzugucken und zu sehen, was eins geworden ist, aber nochmal, damit es wirklich gleichwertige Lebensverhältnisse gibt und alle Menschen auch ankommen und Gemeinwohl, Gemeinsinn und das Füreinander wirklich leben, ist noch ein weiter Weg und das ist auch politische Motivation für mich. Mhm.
Du hast jetzt schon nach meiner vorigen Frage einen Punkt genannt, der für mich zumindest teilweise politisiert hat, und zwar Rechtsextremismus. Ich bin ja selber im Landkreis Greiz aufgewachsen und habe, sage ich mal, vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Aber trotzdem nochmal die Frage, was hat dich politisiert und wie bist du bei den Grünen gelandet?
Also auf jeden Fall bin ich, wie gesagt, durch das Studium an vielen Stellen politisch wach. Ich halte den Spruch von Heinrich Böll, einmischen ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu werden, für quasi aktive Staatsbürgerinnenpflicht. Wer sich nicht einmischt, sondern gleichgültig wird, Der hat an vielen Stellen, wie ich finde, Chancen vergeben oder vergibt Chancen. Deswegen rufe ich vor allen Dingen dazu auf, sich aktiv am Gemeinwesen zu beteiligen. Und sehr klar ist, dass Bündnis 90 die Grünen vor allen Dingen deswegen für mich die eine relevante politische Kraft sind, weil erstens aus der Bürgerinnen- und Bürgerbewegung heraus, kirchlicher Umweltkreis beispielsweise in Ronneburg, die DDR-Umweltbewegung ist aus diesem Bündnis 90 Gedanken entstanden. Ich finde übrigens, dass wir viel öfter auch als Bündnis Grüne diesen Bündnischarakter hervorheben sollten. Bündnis Grün heißt Bündnispartei, heißt Bündnis mit anderen suchen. Das Zweite, meine erste Tochter ist 2002 geboren. Das ist auch das Jahr, in dem ich in unsere Partei eingetreten bin. Das ist kein Zufall, sondern man sieht die Welt nochmal mit anderen Augen, wenn wir über den Erhalt der Lebensgrundlagen sprechen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite quasi sehen, was wir unseren Kindern hinterlassen, dann ist das auch ein Stück weit Auftrag. Und ich glaube, das Dritte, warum es wichtig ist, ist diese ganze Frage des Miteinander-Erringens um gute Lösungen für viele, viele Herausforderungen, die es gibt. Ich sehe nicht zuerst Probleme, sondern Herausforderungen. Politik hat schlicht und ergreifend den Auftrag, die Dinge so zu bewegen, dass gutes Leben in Stadt und Land, gutes Leben für die Generation heute und die Generation morgen und gutes Leben für all jene mit völlig unterschiedlichen Hintergründen zu organisieren. Und übrigens auch für jene, die selbstverständlich sozial benachteiligt sind. Das ist Aufgabe von Politik, sich darum zu kümmern. Der Landkreis Greiz ist ein schöner Landkreis an der Landesgrenze zu Sachsen, wo ich neulich auch erst war, zu einem ganz spannenden Gespräch mit meinen Kabinettkolleginnen, den beiden Heikes, Heike Taubert und Heike Werner. Und dort haben wir auf dem Schloss gesessen und darüber geredet, auf Einladung von Harald Seidel, wie Frauen Politik machen. Was ist denn deine Idee gewesen, dich für Bündnis 90 Die Grünen zu engagieren? Also hast du in Greiz vielleicht einen ganz wachen Kreisverband getroffen, der gesagt hat, komm doch bei uns mit?
Tatsächlich gar nicht. Warum ich bei den Grünen gelandet bin, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen familiäre Prägung gewesen sein. Also ich würde auch einfach sagen, dass ich aus einem sehr politischen Umfeld komme, dass politische Diskussionen in meiner Familie recht normal sind. Und ich habe erst gemerkt, dass das nicht normal ist, als meine erste Freundin zu Hause war und recht geschockt ist, wie wir miteinander diskutiert haben. Und
ihr habt politisch offen zu Hause auch diskutiert dementsprechend.
Genau, und wie vielleicht auch für sie das sehr konflikthaft oder streithaft rüberkam. Oder es war einfach nur eine Diskussion. Also man kann sich ja auch mal die andere Position auch mal angreifen. Genau, und ich habe schon immer politisch gedacht und habe mich auch deswegen dann für dieses Praktikum hier entschieden, weil ich gemerkt habe, dass es reicht mir nicht nur Tagesschau zu gucken, sondern ich möchte mich konkret engagieren.
Und einmischen, sehr gut.
Und einmischen, ja genau.
So wie Böll das sagt.
Und das macht auch sehr viel Spaß und ist auch wirklich sehr sinngebend.
Und hat dich das jetzt eigentlich erschreckt, diese Unterschiede in der Prognose, beziehungsweise ist ja keine Prognose, sondern tatsächlich eine Umfrage der U18-Wahlergebnisse, wo auf Bundesebene Grüne 21% haben, in Thüringen aber bei der U18-Wahl die AfD ganz vorne ist? Oder wie erklärst du dir das?
Zwei gute Fragen, die zusammenhängen. Es hat mich nicht erschreckt. Ich habe auch man vergisst natürlich viele Sachen, die in der Jugendzeit waren. Das ist vor circa 10 Jahren, ich muss 15, 16 gewesen sein. Da hat mir ein Jugendfreund eine Internetseite gezeigt mit rechtsextremen Inhalten. Und ich wusste damals schon, ich war damals schon als Jugendlicher gefestigt genug, um dem Jugendfreund zu sagen, das ist Quatsch. Vielleicht nicht so.
Nicht alles, was im Internet steht, stimmt.
Ja, genau. Und ich habe aber im Laufe der nächsten Jahre, solange ich da noch gelebt habe, bis ich 19 war, ist mir das recht oft entgegengekommen, diese Meinung. Und man weiß oft nicht, wie man damit umgehen soll. Also, weil man will ja auch nicht irgendwie aus der Masse dann stechen und so weiter. Das ist natürlich auch immer unschön. Man will natürlich auch soziale Konflikte vermeiden, aber man sollte auch irgendwann seine Meinung sagen. Und das verursacht dann auch ein gewisses, eine gewisse Spannung. Und das ist aber auf jeden Fall auch ein Teil, der mich politisiert hat. Und das dahingehend überrascht mich das nicht. Viele Menschen suchen Orientierung, glaube ich, in solchen Ideen. Und ich glaube, viele Menschen wissen nicht, wie sie auf gewisse Sachen auch mit ihren eigenen Identitäten, mit gewissen Problemen der Umwelt umgehen sollen und nutzen diese nationalistischen Ideen, um irgendwie Orientierung zu finden. Ähnlich wie man eine Familie braucht, ähnlich wie man Freunde braucht, brauchen die eben so eine Ideologie, glaube ich, um gefestigt zu sein gegen ihre eigenen Ängste. Ja. Das ist mein Verständnis davon.
Also mir ist wichtig, dass die Grundlage für die Bundesrepublik Deutschland in der Verfassung angelegt ist. Da steht in Paragraph 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Dazu gehört aber nicht, dass man sich quasi herausnehmen kann, unser demokratisches System mit seinen Werten zu negieren. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass erstens wir mehr machen für politische Bildung. Ich glaube, dass viel zu spät angesetzt wird, wenn du das so beschreibst. Dann ist es einfach zu spät, wenn man als quasi Jugendlicher Orientierung suchen kann und nicht mal die Grundfeste unserer Verfassung im Zweifel vermittelt bekommt. Das muss eher passieren. Und das Zweite, was mich doch, ich sage, erschrocken hat jetzt erstmal an dieser Umfrage, ist, dass wir uns als Grüne und alle anderen Parteien, die jedenfalls ihre Werte auf Basis der Verfassung der Bundesrepublik aufbauen, bei der AfD weiß man, dass das nur in Teilen der Fall ist, dass wir und uns Lösungen für Probleme wichtig sind. Ich höre bei gerade rechten Parteien ja vor allen Dingen Verhetzung, Hass, Abwertung und so weiter. Und ich glaube, wir brauchen, so wie du es an eurem Küchentisch zu Hause beschrieben hast, eine Diskursfähigkeit auch bei uns in der Gesellschaft, die gemeinsam um die beste Lösung, um die beste politische Idee ringt und nicht sich gegenseitig nur im Konfrontationsmodus begegnet. Das ist die Aufgabe ein Stück weit auch dieser Generation, die jetzt sich auch bewusst entscheidet, hier eine Ausbildung zu machen und jetzt auch politisiert wird. Ich glaube, da liegt noch eine Menge vor uns.
Ja, dann zu weiteren Themen. Und zwar, was waren deine bisher größten Projekte als Umweltministerin?
Also Rot-Rot-Grün hat 2014 in Thüringen gestartet. Das Haus hier, das Umweltministerium, sah damals so aus, dass irgendwelche Geweihe an den Wänden geschraubt waren. Es gab noch keine Fahrradständer, es gab auch keine Photovoltaik. Also es waren 25 Jahre CDU, die sehr altbacken Umwelt- und Klimapolitik, Klima noch gar nicht, gemacht haben. Und wir haben, glaube ich, viel bewegen können. Besonders froh bin ich, dass es gelungen ist, das erste Klimagesetz der neuen Länder auf den Weg zu bringen, und zwar schon 2018. Das hat uns an vielen Stellen Leitplanken gegeben. Da steht drin, dass wir Windausbauziele vorantreiben wollen und natürlich alle Erneuerbaren gleichermaßen ausbauen, dass wir die Kommunen mitnehmen für mehr Klimaschutz. Wir haben Förderprogramme parallel dazu aufgelegt, um Energieeffizienz in Unternehmen zu unterstützen. Solar Invest, unser Sonnenprogramm für mehr Photovoltaik auf den Dächern, viele andere Dinge damit verbunden und eine sogenannte Klimastrategie. Da stehen Einzelmaßnahmen auch für die Kommunen drin, wie wir vor Ort mehr umsetzen können. Also dieses ganze Paket Klimagesetz ist was, wo ich sehr froh bin, dass uns das gelungen ist, zu verabschieden. Es gibt viele andere Dinge, die wir seitdem geschafft haben. Das Grüne Band als nationales Naturmonument ausgewiesen. Wir haben das Wassergesetz novelliert und damit auch ein verkapptes Insektenschutzprogramm auf den Weg gebracht, weil wir 10 Meter Uferrandstreifen düngefrei damit gestellt haben. Reparaturbonus eingeführt, der Klimapavillon tourt durch Thüringen. Es gibt viele, viele Dinge, die alles in allem zeigen, dass hier ein anderer Wind weht und dass Grün in Landesregierungen viel bewegen kann. Übrigens auch bis hinein für die Kleinsten. Ein ganz kleines Programm, wo ich aber sehr froh bin, dass wir das fortsetzen, sind die grünen Schulhöfe. Ich weiß nicht, wer sich hier in der Runde bei den Zuhörerinnen an seinen Schulhof erinnern kann. Meiner war eine graue Betonwüste. Wir haben ein Förderprogramm aufgelegt, das heißt grüne Schulhöfe. Da wird Beton rausgerissen. Schüler, Eltern, Lehrer machen gemeinsam aus Betonwüsten kleine grüne Oasen, weil es darum geht, dass man da nicht nur besser lernen kann, sondern sich auch wohlfühlt, auf Tuchfühlung mit der Natur gehen kann und gleichzeitig auch eine kühlende Oase quasi vor dem Klassenzimmer hat. Also man kann viel bewegen, man muss nur wollen, und wir wollen noch ganz viel für Thüringen bewegen. Mhm.
Dann noch zum Bundestagswahlkampf. Der ist ja fast vorbei. Und vielleicht nochmal ein paar Besonderheiten dazu. Die Grünen haben zum ersten Mal einen Führungsanspruch formuliert. Außerdem wird es als Schicksalswahl bezeichnet, weil der Weltklimarat ja weniger als 8 Jahre noch angibt als Schätzung, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Dazu gibt es auch, merkt man von verschiedenen Seiten, einfach mehr Anfeindungen. Besonders viele Plakate werden zerrissen und so weiter. Wir müssen jetzt nicht nur das Negative beleuchten, aber wie war denn der Wahlkampf bisher für dich?
Eigentlich ist Wahlkampf was total Cooles, weil man vor allen Dingen draußen unterwegs ist, miteinander ins Gespräch kommt, sich begegnet. Ich mache das nicht nur im Wahlkampf, sondern auch dazwischen auf Thüringen-Tour, wo ich immer auch gerne zu Bürgergesprächen einlade oder Townhalls mache. Das ist jetzt pandemiebedingt im letzten Jahr vor allen Dingen digital gelaufen. Aber das Schöne ist ja, wenn man sich begegnet, kommt man auch schneller in Austausch. Und es ist schon so, die Schattenseite dieses Wahlkampfes ist, dass sich ein Stück weit Stimmung polarisiert. Man sieht das auch an der Zerstörung von Plakaten. Aber die positiven Eindrücke überwiegen. Die überwiegen beim Haustürwahlkampf, bei Familienfesten, die wir machen, bei Großveranstaltungen, wenn unsere Bundesvorsitzenden in Thüringen sind. Ich finde, dass man spürt, dass das Land in einer Aufbruchsstimmung ist, dass vor allen Dingen die Menschen Antworten auf die drängenden Fragen der Klimakrise oder der Artenschutzkrise haben wollen. Die gibt es bei uns, und immer mehr Menschen haben den Eindruck, Vertrauen in Politik wächst mit uns, wächst mit Grün. Und das gibt doch Rückenwind, und ich bin sehr gespannt, wie das am Sonntag ausgeht. Mhm.
Du warst ja Teil der offiziellen deutschen Delegation bei den UN-Klimakonferenzen in Bonn 2017 und Katowice 2018. Dort wurde zum einen ein Regelbuch verabschiedet für die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens, und generell wurde da ein politisches Signal gesetzt, weiterhin was für Klimaschutz zu tun. Ja, wie war das damals für dich und wie konntest du Einfluss nehmen?
Also beide Konferenzen sind für sich genommen was Besonderes gewesen, weil eigentlich sollte die Konferenz 2017 auf den Fidschi-Inseln stattfinden, da man aber dort wegen Extremwettern und dem Ansteigen des Meeresspiegels und anderer quasi klimabedingter Ereignisse die Konferenz niemals hätte durchführen können, ist dann Bonn eingesprungen. Trotzdem war Fidschi offiziell Gastgeber und hat an jeder Stelle betont, wir sitzen gemeinsam in einem Boot. Und das hat dieser Konferenz eine besondere Note gegeben, weil diese Inseln für all jene Gebiete stehen, die durch das Ansteigen des Meeresspiegels, durch die steigenden Extremwetter massiv bedroht sind. Ich stand damals auch unter dem Eindruck der Tatsache, dass die USA kurz vorher aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten sind, und wir davon ausgehen mussten, dass die USA gar nicht, jedes Land hat da eigentlich eine Repräsentanz und macht Veranstaltungen, lädt ein, Unternehmer, genauso wie Hochschulen, Vereine, Verbände. Diese Konferenz lebt von Austausch, von internationalem Austausch, dass die USA gar nicht da sind. Jetzt ist natürlich als zweitgrößter Emittent für CO2 wäre das verheerend gewesen. Aber was ich so genial fand, Hochschulen und Unternehmen und Stiftungen aus den USA hatten sich so eine Art trotzige Repräsentanz sowohl in Bonn als auch später in Katowice mitgebracht, und zwar unter der Überschrift We are still in. Das heißt, Trump kann zwar aussteigen aus dem Pariser Klimaabkommen und so tun, als gäbe es keine Klimakrise, aber wir sind immer noch mit dem Herzen dabei. Und daraus ist auch wiederum was erwachsen, aus diesem scheinbaren Rückschritt, nämlich ein Bündnis, das hieß Under 2MOU, unter 2 Grad Erwärmung. Und da haben sich insbesondere getrieben aus Kalifornien und Baden-Württemberg, wir sind da 2017 auch beigetreten als Land Thüringen, Regionen zusammengetan, die sagen, wir machen Klimaschutz. Und dieses Bündnis Under 2MOU, also Memorandum of Understanding, dass wir unter 2 Grad die Erderwärmung begrenzen wollen, vertritt heute 2 Milliarden Menschen. Wir haben uns vernetzt und diese Kontakte pflegen wir auch, nicht nur auf Weltklimakonferenzen, sondern auch digital und darüber hinaus. Und Katowice war für mich was Besonderes, nicht nur von den Ergebnissen her. Paris wurde modifiziert, die USA waren immer noch nicht offiziell wieder dabei. Die schickten keinen Staatenvertreter, sondern quasi nur ehrenamtlich muss man das, glaube ich, nennen, oder NGOs, Repräsentanzen. Trotzdem hat man das Pariser Abkommen mit entsprechend finanzieller Untersetzung, gerade auch für Entwicklungsländer, versehen. Und auch wenn das wenig so beschrieben wurde, das waren harte Verhandlungen im Hintergrund. Und mein Eindruck war, dass man ohne diese Schritte, die 196 Staaten da zusammenzudenken, ohnehin nicht vorankommen würde. Als wir dort ankamen, Katowice, Braunkohlestadt, roch es wie früher zu meiner Kindheit in Gera, als noch der Braunkohleschlot mitten in der Stadt stand. Das war die erste Assoziation dort, was mich wieder zu der Frage bringt. Erstens, wir haben viel erreicht im Umweltschutz, seitdem die Flüsse nicht mehr bunt und die Kohle nicht mehr in jeder Stadt den Schlot bildet. Aber erstens, das ist nicht überall so. Und zweitens, das ist wirklich ein gemeinsamer Kraftakt, diese Energiewende hinzubekommen. Ich habe bei den beiden Konferenzen nicht nur mit vielen Menschen gesprochen, sondern auch über Thüringen erzählt. Und was man manchmal von außen gar nicht sieht, ist, wir haben einen relativ geringen CO2-Fußabdruck. Das sind nur 4 Tonnen pro Einwohnerin und Einwohner. Der liegt quasi auf der Hälfte des bundesweiten Durchschnittes. Das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass eben Industrie in den 90er Jahren zusammengebrochen ist und zum Teil auch umweltfreundlicher wieder errichtet wurde. Wir sind eigentlich nachhaltige Modellregionen für viele, die aus der Kohle aussteigen oder diese Prozesse in der Geschwindigkeit für unmöglich halten. Ich glaube, dass wir viel mehr Selbstbewusstsein brauchen, diese Geschichte auch souveräner zu erzählen. Und da ging es mir, wie meinen Kollegen aus Andalusien. Andalusien kennen vielleicht manche von schönen Bildern. Andere verbinden damit auch diese ganzen Plastikgewächshäuser, wo die Tricolore-Paprika angebaut werden, die man dann hübsch eingeschweißt beim Aldi kaufen kann. Die haben inzwischen so einen Wassermangel durch diese Bewässerungssysteme, die vor allen Dingen für diese Gemüseproduktion, für unsere heimische Ernährung vorgehalten werden, dass man dort ein regionales Klimagesetz verabschiedet hat, wo, wenn die Unternehmen sich nicht an die Maßgaben des Gesetzes halten, sogar Strafen fällig werden. Weil das Stichwort Wasser, Wasserdargebot, Wasserhaushalt dort in einer ganz anderen Dramatik inzwischen zuschlägt. Und ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit dem Umweltminister Spaniens, beziehungsweise der für die Region, für Andalusien dieses Klimagesetz vorangetrieben hat, der ein Stück weit auch den Schulterschluss suchte für diese Entscheidung, weil es gar nicht anders funktioniert. Und das funktioniert eben auch nur auf solchen Konferenzen. Erstens Paris untersetzen, überlegen, wie können wir vor Ort helfen, gegenseitig den Schulterschluss suchen, aber vor allen Dingen aus Thüringer Sicht heraus Bündnisse mit Partnern suchen, die beim Klimaschutz nicht nachlassen, sondern zeigen, wie es geht. Und wir gehören definitiv zu denen, die zeigen, wie es geht.
Ja, du hast es ja schon erwähnt, dass Thüringen pro Kopf auch recht wenig CO2 ausstößt. Der deutschlandweite Anteil auch der erneuerbaren Energien liegt bei 46% beim Stromverbrauch. In Thüringen hat es schon die 60% überschritten. Was kann man denn hierzulande konkret machen für Klimaschutz, für die Energiewende?
Ja, wir sind schon gut unterwegs, definitiv, aber jetzt kommt es auf die nächsten Schritte an. Erstens, der Ausbau der Erneuerbaren ist in Thüringen ganz, ganz wichtig, weil wir immer noch die Hälfte unseres Strombedarfs importieren. Das heißt, je mehr Erneuerbare, zum Beispiel Photovoltaik auf den Dächern oder Solarthermie für die Wärme oder Wind, wir selber hier produzieren, regional, dezentral und selbstverständlich erneuerbar, je besser ist es fürs Klima. Zweitens, damit steigern wir auch Wertschöpfung. Denn die Kilowattstunde, die wir nicht importieren müssen, die kommt hier zugute dem Handwerksmeister, der die Module auf das Dach schraubt, der Wartungsfirma, die schaut, dass das alles ordentlich funktioniert. Und drittens natürlich demjenigen, der den Strom von den Anlagen beziehen kann, weil die oft günstigere Tarife sogar anbieten als viele andere. Das Dritte, neben Ausbau der Erneuerbaren und mehr Wertschöpfung, sind Ziele, die wir gemeinsam umsetzen wollen. Wenn wir beim Klimaschutz wirklich unsere Ziele erfüllen wollen, brauchen wir eine Verdreifachung der PV bundesweit. Ich halte es für möglich und für nötig und übrigens auch für echt gewinnbringend, auch finanziell, für Kommune und für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft, ja für uns alle, wenn wir es schaffen, bis 2025 aus jetzt 36.000 PV-Anlagen 100.000 zu machen. Also wir wollen in Thüringen die Sonne reinlassen und so mehr Wertschöpfung für die Menschen generieren, echten Klimaschutz machen vor Ort, dadurch auch Gewinne einfahren und übrigens zeigen, dass es geht. Das ist unsere Aufgabe als Energie-, Klima- und Umweltministerium. Helfen wird eine neue Bundesregierung, die hoffentlich Rückenwind für PV und Wind uns verschafft, die das System von Steuern, Abgaben und Umlagen so transformiert, dass auch Wasserstoff auf der Schiene beispielsweise möglich sein kann und wird. Noch ist das viel zu teuer. Alle Blütenträumen zum Thema Wasserstoff muss ich, solange es keine neue Bundesregierung, keine Reform des EEG gibt, erstmal bremsen. Ich würde mir auch wünschen, wir hätten die überschüssige Energie, um damit Flugzeuge, Lkw und Züge zu betreiben. Das wird erst ein Zukunftstraum bleiben, solange sich da auf Bundesebene nichts tut. Es führt also nichts dran vorbei an dem Ausbau der Erneuerbaren. Und das Beste daran ist, das schafft richtig Jobs. Wir haben in Thüringen über 60.000 Jobs alleine in der Umweltwirtschaft. Die Tendenz ist ganz klar steigend. Alles, was wir brauchen, ist Mut. Die Menschen vor Ort, die anpacken wollen und vor allen Dingen jene, die vielleicht sogar Lust haben, sich in der Bürgerenergiegenossenschaft zu beteiligen, dann kann man Energiewende auch selber machen. Das ist die Zukunft, die ist sehr greifbar. Wir wollen die gestalten und laden alle dazu ein, mitzutun. Erster Schritt wäre am Sonntag, dem 26. September, Kreuz zweimal grün.
Wunderbar. Dann zu meiner letzten Frage. Was ist das Schönste und was ist das Schwierigste am Politikerinnen-Dasein?
Das Schönste ist, dass man ganz vielen Menschen begegnen kann, immer wieder neue Impulse bekommt und in der Regel Menschen findet, die gemeinsam Zukunft machen wollen. Das ist wirklich toll, was für spannende Menschen man immer wieder treffen kann. Sehr in Erinnerung ist mir zum Beispiel die Begegnung mit der Generalsekretärin des UN-Klimasekretariats, Patricia Espinosa, die bei der Bauhaus-Universität in Weimar einen Vortrag hielt und ich erzählte über unser Thüringer Klimagesetz und sie sagte dann, und da bin ich völlig ihrer Meinung, man muss einfach auch vorangehen gemeinsam und das tun wir, also sich Allianzen suchen, spannende Begegnungen ausfindig machen und dann gemeinsam losgehen für zum Beispiel besseres Klima, das ist wirklich das Schönste. Das Schwierigste ist, gilt ja der schöne Spruch, willst du schnell gehen, dann geh allein. Möchtest du gut ankommen, dann geh gemeinsam. In der Breite dafür zu werben, diesen Weg zu gehen, das kostet durchaus auch Zeit und auch Geduld. Aber wir sind auf einem guten Weg, im wahrsten Sinne des Wortes, auch in Thüringen. Wichtig ist, immer wieder gemeinsam dafür zu werben und sich auch klarzumachen, auch uns als Grünen uns klarzumachen, wir sind gut beraten, für unsere Überzeugungen und für die Wege, die wir gehen wollen, zu werben und die Menschen wirklich mitzunehmen. Mit einer einladenden Sprache und auch mit verständlichen Konzepten. Und wenn uns das noch ein bisschen besser gelingt, dann weiß ich auch, dass wir in Thüringen ganz viel Potenzial uns noch erarbeiten können, und zwar gemeinsam. Und das ist eine schöne Vorstellung, die ich durchaus für die nächsten Jahre mir gerne auch als Arbeitsauftrag für uns gemeinsam, auch als Partei, als Grüne, mit auf den Weg geben wollen würde. Gemeinsam läuft es sich einfach leichter. Das ist beim Wandern so und auch beim Zukunft machen.
Ja, das stimmt. Ja, das war auch schon das Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Sehr gern, war toll.
Ciao.
Ciao.
Das war's mit Bereit für Grün. Bis zum nächsten Mal.